Glückselig ist, der die Worte der Weissagung oder der Offenbarung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Der bekannte Vers aus dem Offenbarung 1,3 begrüße euch herzlich zum heutigen Bibelabend. Ja, wir sind dankbar, dass wir in dem Trubel und im Druck von dieser Zeit immer wieder dürfen uns Zeit nehmen für das Wort Gottes. Ich mache immer wieder die Erfahrung, in der Auseinandersetzung mit der Offenbarung, dass der Vers wirklich stimmt, dass man so viel Segen kann erleben kann, wenn man sich in die Offenbarung hinein versenkt und immer wieder darüber nachdenkt. Es ist wirklich wahr, dass man schon jetzt darf etwas von dem erfahren darf. Und das ist mein Wunsch, mein Gebet, dass wir das als kleine Gemeinde dürfen, alle miteinander erfahren, der Segen von dieser Tatsache, dass sich Gott auf diese konkrete und klare Art und Weise offenbart hat. Ich würde gerne noch beten zum Anfang. Herr Jesus Christus, ja, wir danken dir, dass wir zusammenkommen dürfen in deinem Namen, dass wir dürfen dich kennen, dass wir dürfen dein Wort haben und vor allem auch den herrlichen, gloriosen Abschluss von der ganzen Bibel, die Offenbarung Jesu Christi. Wir danken dir, Herr, für das grosse Geschenk und wir danken dir für all deine Zusagen im Zusammenhang mit der Offenbarung. O Herr, dass es auch darf lebendig sein, dein Wort, und unser Leben kann prägen, kann ausrichten, kann korrigieren und auch formen nach deinem Wohlgefallen. Wir danken dir, Herr, dass du so ein realer, gegenwärtiger, nahen Gott bist, dass du uns nach bist und dass wir dir dürfen näher kommen, dass du die Beziehung willst gründen und stärken und kräftigen. So bitten wir, dass du jedes erquickst und dass du zu jedem Herz redest, auch heute Abend, Herr. Ja, auch bei denen, die nicht da sind. Wir legen sie dir her, bitte um dein Segen. Danke, dass du jedes Kind auch segnen willst, bewahren und behüten. Amen. Ja, das ist eine weitere Erfahrung, die ich mache im Studium von Offenbarung, dass es einem richtig erfüllt im Sinn von auch eine Sehnsucht danach, Gott zu loben, Gott zu verherrlichen. Das ist eines der Hauptthemen in der Offenbarung, habe ich gemerkt, der Lobpreis Gottes. Ehr, Anbetung, Preis, Kraft, alles gehört unserem Gott. Und darum möchten wir auch noch ein Lied singen. Ja, dann wollen wir doch anfangen mit dem nächsten Teil. Wir sind das letzte Mal dort auf Seite 8 oben, bis dort hergekommen. Wir haben die zwei Verse, Kapitel 1, Vers 7 und 8, angeschaut. Dort möchte ich nur ganz kurz noch einmal zwei Punkte erwähnen. Offenbarung 1, Vers 7 und 8, lese ich nochmal. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ja, was für herrliche, gewaltige Verse sind das, die zwei Verse. Ich möchte einfach noch einmal den Punkt erwähnen, dass ja, die Offenbarung hauptsächlich das Ereignis nach der Entrückung uns vor Augen führt, vor allem ab dem Kapitel 4, ja. Aber die Zeit ausdrücklich darlegt für Gemeinden, Das haben wir auch wiederholt gesagt und gelesen, nämlich das Gerichtsereignis, die sichtbare Wiederkunft, die von dem vorausgeht, und zu begleiten. Und ich denke, es ist wichtig, das zu realisieren, dass eben die grosse Trübsal, die grosse Drangsal über Israel kommt und nicht über Gemeinden. Und dass wir als Gemeinde aber darüber sollen informiert und unterrichtet sein, damit wir uns nicht verführen in Bezug auf die Wiederkunft Christi. Und wir sollen die Abfolge genau kennen. Und ein wichtiger Schwerpunkt eben von der Offenbarung ist die Tatsache, dass Gott dargestellt wird als der Kommende. Das ist eines der ganz wichtigen Schwerpunktthemen. Gott offenbart sich in Jesus Christus als der Kommende. Wie wir es da gerade gelesen haben, siehe, er kommt mit den Wolken. Also es ist nicht nur das Buch über das Zorngericht Gottes über die Welt und über sein Volk, die letzte Strafe, die Gott über das Volk muss bringen, sondern es ist vor allem auch das Buch über das Kommen vom Herr auf die Erde. Es ist erstaunlich, wie viel von dem geredet wird. Im Vers 4 haben wir schon gelesen. Von dem, der ist, der war, der kommt. Jetzt lesen wir es wieder. Denn im Sendschreiben zu Philadelphia, Kapitel 3, Vers 11, steht, siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Und dann natürlich auch wieder im Kapitel 19 sehen wir sein Kommen beschrieben. Und im Kapitel 22 bei der Ausleitung, bei den abschließenden Ermahnungen, die dreifache Bestätigung. Siehe, ich komme bald. Und dort, wie auch da im Kapitel 3, ist ganz eindeutig, ja, das geht an Gemeinden, das geht an uns, dass dort auch das Kommen zur Entrückung von Gemeinde gemeint ist. Wenn er der Gemeinde von Philadelphia sagt, siehe, ich komme bald, dann sagt er ihr nicht, oder meint er nicht, das Wiederkommen mit den Wolken, wie sie beschrieben ist, sichtbar für alle Menschen, sondern er meint sein Kommen für Gemeinden. Genauso natürlich im Kapitel 22 bei dem dreifachen Zeugnis, dass er bald kommt. Und das aufgeschrieben ist für die Gemeinde, steht dort noch einmal. Also das ist ganz wichtig zu realisieren. Auch der Unterschied hier im Vers 7, sichtbare Kommen für die ganze Welt. Aber sonst meistens, wenn vom Kommen vom Herr geredet wird, direkt für die Gemeinde, direkt für uns. Er kommt bald. Zur Entrückung von seiner Gemeinde. Das ist mir ein wichtiger Punkt, dass man das realisiert und unterscheidet. Jetzt wollen wir weiterfahren mit im Kapitel 1, Vers 9 bis 11. Ich lese Offenbarung 1, Vers 9 bis 11. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Wir haben hier, oder ich tue gerne auf Hochdeutsch umstellen, wir finden hier eine herrliche Selbstbeschreibung des Johannes. Das muss einem auffallen, wenn man diese Verse, vor allem Vers 9, liest. Es ist eine Selbstbeschreibung, die sehr eindrücklich ist, weil es zeigt, wie sich Johannes sieht. Und es muss uns bewusst sein, dass der Apostel Johannes zu diesem Zeitpunkt, er war ja sicher ein alter, sehr alter Mann, wahrscheinlich irgendwo um 90-jährig, in der Verbannung, im Gefängnis eigentlich, auf der Insel Patmos. Und ich bin ganz sicher, Johannes war zur damaligen Zeit der außergewöhnlichste Mensch, der auf der Welt lebte zu dieser Zeit. Es ist unmöglich, dass es einen Menschen gab, der noch außergewöhnlicher war als Johannes der Apostel. Er war Apostel, er war der letzte der Apostel. Es lebte sonst mit Sicherheit kein weiterer Apostel mehr zu diesem Zeitpunkt. Und damit war er ein noch lebender, direkter Augenzeuge Jesu Christi. Und dazu kommt, dass er der Lieblingsjünger Jesu war. Er muss der außergewöhnlichste Mensch gewesen sein. Natürlich ist es so, ganz sicher so, dass der Herr Jesus alle Jünger lieb hatte. Aber es wird doch hier und da betont, wie groß seine Liebe ganz speziell zu Johannes war. Vielleicht ist es auch so einfach, dass Johannes sich der Liebe Jesu am meisten bewusst war vor allen Jüngern. Er war derjenige, der sein Herz weit öffnete für die Liebe Jesu. Jeder Jünger, wir alle, haben die genau gleiche Möglichkeit. Wir können unser Herz ein wenig öffnen oder sperrangelweit öffnen für die Liebe des Herrn zu uns. Und er muss ein Jünger gewesen sein. Ich freue mich, ihn einmal kennenzulernen. Wirklich sehr außergewöhnlich. Er hat sein Herz weit geöffnet für die Liebe Gottes, für die Liebe seines Heilandes, Jesus Christus. Er sagt ja viermal im Johannesevangelium, in seinem Evangelium, beschreibt er sich nicht mit dem Namen, er schreibt einfach, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Viermal bezeugt er das. Der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und wir wissen, vielleicht schlagen wir die Stelle auf, in Johannes 13, Johannes 13 beim Passamal, da, man lag ja zu Tisch, da war wahrscheinlich so ein dreieckiger Tisch und auf jedem Schenkel entlang lagen die Jünger mit dem Herrn, weil man so aß und so schräg zum Tisch und immer mit dem Kopf benachbart zum Nächsten. Und dort wissen wir, dass er unmittelbar vor Jesus lag. Und wenn er mit seinem Kopf etwas zurücklehnte, dann war er quasi an der Brust Jesu. Das wird hier beschrieben im Vers 23. Einer seiner Jünger aber, schreibt er über sich selbst, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. Eigentlich heißt es dort an der Brust oder lagerte an der Brust Jesu. Und im Vers 25 noch einmal, da lehnte sich jener, also Johannes, an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist's? Es war dieser bewegende Moment, als Christus vielleicht sogar mit Tränen in den Augen den Jüngern das eröffnete, einer von euch wird mich verraten. Und Petrus muss besonders schockiert gewesen sein. Und er war irgendwie wahrscheinlich ziemlich gegenüber und hat so dem Johannes zugeflüstert, frag ihn, wer ist es? Doch nicht etwa ich. Was für ein bewegender Moment. Und da hat der Johannes das ausgenützt und hat ihn eben gefragt, Herr, wer ist es? Und wir wissen auch, dass am Kreuz hangend der Herr Jesus den Johannes den Auftrag gegeben hatte, für seine Mutter zu sorgen. Also es war eine ganz spezielle, tiefe Beziehung. Ich denke, wir können uns ein Vorbild nehmen daran. Eine tiefe Beziehung von Johannes zum Herrn Jesus und umgekehrt. Auch wir dürfen eine tiefe Beziehung zum Herrn haben. Das ist so ein großes Vorrecht. Es liegt immer an uns, wie viel das wir zulassen. Der Herr hat sein Herz, ist weit offen für jedes von uns. Johannes war ganz speziell erfüllt von der Liebe des Herrn Jesus. Und das ist ganz sicher auch der Grund, warum er so viel über die Liebe schreibt. Im Johannesevangelium schon lesen wir so viel über die Liebe, dann erst recht in den Briefen. Die Liebe des Herrn beschreibt er, die Liebe zum Herrn, aber ganz speziell auch die Liebe zueinander. Das ist das Herz, das Wesen des Apostels Johannes war von dem geprägt. Wenn jemand so die Geschwister auch liebt, dann ist das unvereinbar zum Beispiel zu dem, was dann so auch kritisiert wird bei zwei Gemeinden in den Sendschreiben, der Punkt des Nikolaismus, die Lehre der Nikolaiten. Wir wissen ja nicht ganz genau, was es ist. Wir können nur sagen, doch von der Wortbedeutung her muss es etwas damit zu tun haben. Nikolaismus heißt ja die Volksbeherrscher, die Lehre darüber, dass das Volk beherrscht wird. Und wir können uns sehr gut vorstellen, dass das mit der Hierarchie, mit dem sich über die anderen stellen zu tun hat, mit dem, was nachher zum Klerikalismus führte. Dass die Leute auf die Idee kamen, es gibt Spezialisten in der Gemeinde, Kleriker, die sind höher als die anderen. Absolut unvereinbar mit dem Geist des Wortes Gottes. Und wenn jemand von Herzen die Geschwister liebt, dann beschreibt er sich so, wie das Johannes hier tut, in diesem Vers 9. Es ist das Gegenteil, es ist nicht ein Hauch von Nikolaismus, von sich über die anderen stellen. Und wie viel Grund hätte er gehabt, als außergewöhnlichster Mensch auf der Erde, zu dem damaligen Zeitpunkt, mit seinem geistlichen Zustand, mit seinem Erfahrung, mit dem, was er erlebt hat. Und so stellt er sich den Gläubigen vor. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe. Er stellt sich völlig auf die gleiche Ebene mit den Gläubigen. Er sieht sich einfach als Bruder der Gläubigen und eben wir finden keinen Anflug von Überheblichkeit. Ich bin mir sicher, dass der Apostel Johannes den Herrn vielleicht von den Jüngern am besten kannte, weil er eben sein Herz so weit öffnete für den Herrn und die Liebe des Herrn mit aller Kraft aufnahm, seinen Heiland. Und das wird gleich wichtig sein, in dem, was er jetzt hier auf der Insel Patmos erlebt. Er kannte seinen Herrn so gut, seinen Heiland, den Retter, der als Retter auf die Erde kam, als Knecht Gottes. Er kannte sein Wesen, seine Liebe. Und ich denke, das ist einer der Gründe, warum Johannes jetzt dann gleich dem Auferstandenen, dem verherrlichten Christus begegnet, welcher ihm entgegenkommt als König, aber auch als Richter, dass er vor ihm zutiefst erschrickt. Zutiefst erschrickt. Er hatte ihn noch nie so gesehen. Er hatte ihn anders gekannt. Aber das war der Herr. Das war der erhöhte Herr, der ihm da begegnete. Wie werden wir gepackt sein von einer tiefen Ehrfurcht, wenn wir Jesus Christus gegenüberstehen und begegnen. Wenn dieser Apostel Johannes derart erst starb beinahe, so wie das beschrieben ist. Er war so erschüttert, als er Christus sah. Nicht im Sinn von Todesangst, von Todesbedrohung. Es war immer noch sein Heiland, aber im Sinn einer unbeschreiblichen Ehrfurcht. Vor dem König der Könige und dem Herrn der Herren. Und so beschreibt er sich also hier in Vers 9 als derjenige, der mit euch Anteil hat. Das ist das griechische Wort synkoinonios. Wir kennen sehr gut das Wort koinonia, das griechische Wort für Gemeinschaft. Da ist die Vorsilbe ko schon drin, das heißt schon mit. Und syn ist noch einmal eine Vorsilbe für mit. Also es betont dieses Gemeinsame, diese Gemeinschaft, der Synkoinonios beschreibt er sich, der Mitanteilhabende. Er beschreibt sich nicht als Führer oder als Erster oder was auch immer, sondern als integriert, als Mitteilhaber mit den Brüdern und mit den Gläubigen. Das ist, finde ich, sehr eindrücklich. Er steht mit allen wahren Gläubigen der Gemeinden in Gemeinschaft. Er hat Anteil und er nimmt Anteil an ihnen allen, in seiner misslichen Lage, in der er sich befindet. Und diese Gemeinschaft, die er jetzt beschreibt, hat Anteil an drei Dingen, wie er es hier beschreibt. Da ist einmal die Bedrängnis. Oder die Trübsal, das Wort Klipsis, wo mit Bedrängnis oder Trübsal übersetzt wird. Er hat mit allen anderen Anteil an der Bedrängnis. Er ist nicht geschützt, weil er so ein geistlicher Mann ist, weil er so die Liebe Jesu erfahren hat und sich erfüllen ließ von der Liebe Jesu. Damit ist er nicht einfach, schwebt er über allen anderen. Er hat mit allen Anteil an der Bedrängnis und an der Trübsal. Auch wenn die Offenbarung, ja, die Trübsal Israels und das Zorngericht Gottes über diese Welt beschreibt, am Ende der Weltzeit, wird klar schon nur aus dieser Bemerkung des Johannes, vorher steht die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten bis zur Entrückung selber in der Trübsal. Das ist der Gemeinde verordnet. Wir stehen in der Trübsal. Durch alle Jahrhunderte hindurch stand die Gemeinde unter Verfolgung von außen, unter Verführung, unter Angriffen. Und diese Bedrängnis eben äußert sich sehr unterschiedlich. Sie kommt von außen, sie kommt von innen, weil der Fürst dieser Welt die Gemeinde hasst und sie zerstören will, verfolgen und verführen will. Auch das ist ein wichtiger Punkt, dass Johannes das hier so sagt: Ich habe mit euch Anteil an der Drangsal, an der Trübsal. Warum? Weil Petrus ja schon vorausgesagt hat, prophetisch, dass am Ende der Tage, in der letzten Zeit, Spötter auftreten werden. Und die werden kommen und darüber spotten und die bibelgläubigen Christen, die so verknorzt festhalten offenbar am Wort Gottes, verhöhnen und sagen, wo bleibt er jetzt? Ihr, die ihr immer von der Wiederkunft Jesu sprecht, von der Entrückung sprecht. Das ist ja lächerlich. Nein, kann sicher sein, so wird es nicht kommen. Ihr werdet nicht einfach herausgehoben plötzlich, wie von einem Helikopter in der schlimmsten Zeit, bevor die schlimmste Zeit kommt und entrückt. Vergesst es. Ich kann euch sagen, das ist heute nicht mit diesen Worten, aber sehr ähnlich. Weit verbreitet im Evangelikalismus. Dieser Spott über die Entrückung. Denn sie sagen, sie argumentieren, Gott ist nicht so. Er nimmt nicht einfach die Leute aus der Trübsal, aus der Drangsal. Natürlich müssen wir auch durch die Drangsal gehen. Und jetzt sind wir bei denen, die nicht spotten darüber, aber die überzeugt sind, dass die Gemeinde durch die Drangsal hindurchgehen müsse. Es ist uns doch verordnet, die Drangsal. Warum soll es uns besser gehen als der Welt? Wer so spricht, hat nicht verstanden, was der Zorn Gottes ist über diese Welt. Er hat nicht verstanden, was es bedeutet, vor dem Zorn Gottes bewahrt zu werden. Wie schlimm das sein wird. Und er hat nicht verstanden, dass die Gemeinde seit ihrem Bestehen schon längst dauerhaft in der Trübsal war und in der Trübsal ist. Ich glaube, es kann nur einer Generation entstammen, eine solche Haltung, eine solche Sicht, wie wir, die jahrzehntelang keine Verfolgung erlebt hat, keine Drangsal erlebt hat als Christen. Nur so jemand kann auf die Idee kommen, die Gemeinde muss ganz sicher durch die Trübsal hindurchgehen. Und wir wissen ja nicht, und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir noch arg Bedrängnis erleben werden. Aber wir werden bewahrt vor dem Zorn Gottes, vor der eigentlichen Trübsal über diese Welt. Das wird klar bezeugt im Wort Gottes. Johannes sagt, ich habe mit euch Anteil an der Drangsal, an der Trübsal, an der Bedrängnis, die Gemeinde bis zur Entrückung haben wird. Nur ganz dort, kurz vor der letzten Zeit, gibt es eine kurze Ausnahme in der Geschichte der Gemeinde, wo an einigen Orten auf der Welt es praktisch nichts kostete, Christ zu sein. Wisst ihr, wer dort betroffen ist? Wir wissen es alle. Wir sind diese Generation. Aber es kann sich sehr, sehr rasch ändern. Und dann werden wir uns von Herzen freuen, dass über diese Ermutigung, dass Johannes gesagt hat, ich weiß, von was ihr sprecht. Ich weiß, wie es ist, mit Anteil zu haben an der Trübsal. Und der zweite Punkt, er hat der Anteil Gemeinschaft am Reich. Das Reich, gemeint ist das himmlische Reich und alles, was damit zusammenhängt. Anteil zusammen haben wir an der Liebe Gottes, an seinem Reich, Anteil an Gott als Vater, am Heiligen Geist haben wir miteinander Anteil. Und an Jesus Christus, an dem dreieinigen Gott. Und wir haben Anteil zusammen an diesem Reich der Herrlichkeit, an dem unmittelbaren Herrschaftsbereich Gottes. Und wir sind zusammen miteinander Botschafter dieses Reiches. Und wir wissen, dass dieses Reich nicht von dieser Welt ist. Wir sind Ausländer, wir sind Fremdlinge in dieser Welt hier, im Reich dieser Welt. Aber wir sind Botschafter für Christus, für das Reich unseres Herrn Jesus. Auch das ist so wichtig, immer und immer wieder sich bewusst zu machen. Wir sind Fremdlinge, aber wir sind Botschaft für unseren Herrn. Und wir sind nicht Botschafter für eine bessere Welt. Das wurde auch völlig vermischt in den letzten Jahrzehnten durch die evangelikale Welt. Wir sind nicht Botschaft für diese Welt. Auch jetzt hätten wir hunderte von Möglichkeiten, uns zu engagieren für eine bessere Welt. In unseren Tagen wie nie zuvor. Es gäbe hunderte von Organisationen, wo wir mitarbeiten könnten, um Widerstand zu leisten gegen diese Bosheit, die sich jetzt zusammenballt über diese Welt. um für eine bessere Welt einzustehen. Es gibt Hunderte, Tausende wahrscheinlich von Organisationen, die sich in den letzten 2 Jahren zusammengetan haben, um aufzustehen, um für mehr Menschlichkeit sich einzusetzen. Sind wir dazu berufen? Nein, wir sind nicht berufen, um diese Welt zu verbessern, als Botschafter für eine bessere Welt. Wir sind berufen als Botschafter für das Reich Jesu Christi. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Dann der dritte Punkt, der dritte Anteil an der Gemeinschaft, das standhafte Ausharren Jesu Christi. Gemeint ist Ausharren auf ihn, für ihn. Und das Wort kommt ja erstaunlich häufig vor im Neuen Testament. Ich möchte schon lange es einmal zusammenstellen. Alle Stellen, wo das Hypomonä, dieses standhafte Ausharren vorkommt. Und das ist ja auch ein sehr zutreffendes, beschreibendes Wort. Das heißt einfach Hypo, darunter wie heißt das Verb? Meneo, glaube ich. Monä, also von bleiben, darunter bleiben. Was immer, wenn mit standhaftem Ausharren in der Schlachterbibel übersetzt wird, steht im Griechischen das Wort hypomonä, darunter bleiben. Oder wie man auch übersetzen könnte, und das ist für mich sehr hilfreich, unten bleiben. Unten bleiben. Wir sind berufen zum standhaften Ausharren auf Jesus Christus. Wir sind berufen zum Untenbleiben. Und dieses Prinzip wurde auch mit Füßen getreten in den letzten Jahrzehnten in der evangelikalen Christenheit. Untenbleiben, man hat genau, das ist ja das Wesen des Neo-Evangelikalismus. Wir wollen nach oben, nach oben. Wir wollen etwas bedeuten. Wir wollen konkurrieren mit der Welt, mit unserer Philosophie, mit unserem Gutmenschentum und so weiter. Aber unser Auftrag ist, darunter oder unten zu bleiben. Und die Gemeinde, die Gemeinschaft ist der Ort, wo wir ermutigt werden, wo wir einander ermutigen sollen, eben zum Darunterbleiben, zum Festhalten, zur Geduld in der Bedrängnis und in der Trübsal. Wir wollen 2, 3 Stellen mit dem Wort Hypomonä lesen. Eine ist in Lukas 21, haben wir auch letzten Sonntag gelesen. Lukas 21, Vers 19. Nachdem der Herr genau diese Tatsache vorausgesagt hat, dass die Gemeinde zu allen Zeiten hindurch in der Trübsal sein wird, in der Bedrängnis sein wird, schließt er diesen Teil ab mit der Aussage: Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren, durch das standhafte Darunterbleiben, Untenbleiben. Oder 2. Thessalonicher 1, Vers 4. Wir selbst rühmen uns im Hinblick auf euch in den Gemeinden Gottes, wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Das ist ein wichtiger Vers, weil er zeigt, dass das standhafte Ausharren viel eben mit ausharrendem Glauben, mit der Glaubenstreue zu tun hat. Das Darunterbleiben, das Untenbleiben, hat viel zu tun mit ausharrendem Glauben. Und noch einige Seiten weiter, 2. Timotheus. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, hypomeno, das ist einfach die Verbform vom gleichen Wort, wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Oder eine wichtige Stelle im Hebräer 10. Hebräer 10, Vers 35 dort und folgender. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Ich lese gleich weiter, aber ich möchte nur sagen zum Wort Zuversicht. Ein häufiges Wort im Hebräerbrief. Und wenn man immer das Umfeld dieses Wortes betrachtet im Hebräerbrief, dann merkt man, dass das Wort Zuversicht viel mit Glauben zu tun hat. Manchmal ist es fast gleichbedeutend wie das Wort Glauben. So werft nun euren ausharrenden Glauben nicht weg. Der eine große Belohnung hat, oder die Zuversicht, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Und dann müssen wir natürlich den Vers 37 auch noch mitlesen. Dennoch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. Und die Spötter können spotten, was sie wollen. Er wird kommen. Er wird nicht auf sich warten lassen. Also, dass wir nicht verzagen, ist dieser Vers angehängt. Es ist eine kleine Weile noch, und dann kommt unser Herr. Wie viele Gläubige wurden schon getröstet durch dieses Wort. Und als letzte Stelle zu Hypomonä, Jakobus 5. Vers 10 und 11, Jakobus 5, 10 und 11. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Wir können zuversichtlich sein in unserem standhaften Ausharren. Der Herr kommt bald, der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Welche herrlichen Zusagen! Die Kraft zum Ausharren, die Kraft zum Festhalten, zum Darunterbleiben, zum Untenbleiben, die Kraft kommt von unserem Herrn. Das ist eindeutig. Wir dürfen immer damit rechnen, dass er uns die Kraft gibt zum Ausharren, wenn wir ihn bitten darum. Wenn wir merken, wir können fast nicht mehr, dann dürfen wir bei ihm um neue Kraft bitten, auszuharren, standhaft zu bleiben, darunter zu bleiben und unter unseren Umständen zu bleiben, unter dem Willen Gottes für unser Leben zu bleiben, unten zu bleiben. Es wird nie der Wille Gottes sein, dass wir ganz hoch nach oben noch kommen, sondern wir werden unten bleiben. Er wird uns erhöhen zu seiner Zeit. Und da sagt jetzt also Johannes weiter im Offenbarung 1, im Vers 9, der zweite Teil. Und ich, Johannes, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ja, herrlich, er war auf der griechischen Insel Patmos in den Ferien. Kaum. Nein, er war nicht in den Ferien. Es war eine Gefangeneninsel, die Insel Patmos. Als Gefangener war er dort, in der Verbannung. Wahrscheinlich unter dem Kaiser Domitian. Es ist nicht ganz sicher, aber mit großer Wahrscheinlichkeit zu dieser Zeit unter Domitian. Wir wissen auch nicht, wie lange seine Verbannung dauerte, wie lange er schon dort war. Das ist unbekannt, aber er war auf der Insel Patmos ganz sicher nicht für Ferien. Das können wir ganz sicher sein, dass das nicht sehr angenehm war dort. Es war ja so, dass Johannes, genauso wie alle sieben Gemeinden, die er dann anschreibt, sie waren eben in einer gottfeindlichen Umgebung, wie wir das bisher noch nicht im gleichen Maß erlebt haben. Aber denken wir an die sich entwickelnde Atmosphäre in der Kultur bei uns in Europa. Damals war eine wirklich gottfeindliche Kultur, eine götzendienerische Kultur. Die griechischen Religionen, Gott, Götter und so weiter waren überall präsent. Und Götzendienst und alles, was damit zusammenhängt. Aber ich beobachte einfach, wie wir heute genau auf das gleiche System wieder zugehen, dieses totale Neuheidentum, das sich entwickelt in Europa. Und das wird immer gottfeindlicher. Darum können wir, wenn wir das extrapolieren, sehr davon ausgehen, dass die Zeiten auch für uns Gläubige sich ändern werden. Dass wir jetzt schon üben möchten, festzustehen, wie die Thessalonicher oder wie andere Gemeinden, auch die Gemeinden, die viele der Gemeinden, die Johannes hier anschreibt. Er war in Bedrängnis, in der Trübsal. Es muss uns auch immer bewusst sein, der Feind Gottes bewirkt die Trübsal. Gott lässt es zu, die Umstände lässt er zu. Aber diese feindselige Umgebung wird vom Feind aufgebaut. Und zwar wegen dem Wort Gottes und weil Johannes ein Zeuge Jesu Christi war und ihm treu blieb, an ihm blieb. Eben das Ausharren Jesu Christi. Da möchte ich noch die Stelle lesen, Lukas 12, Vers 8. Eine ermahnende Stelle, wo der Herr Jesus den Jüngern sagt: Ich sage euch aber, jeder, der sich zu mir bekennen wird vor den Menschen, zudem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen vor den Engeln Gottes. Oder im Matthäus steht, glaube ich, vor seinem Vater im Himmel. Jeder, der sich zu mir bekennen wird vor den Menschen, zudem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen. Wir möchten das üben, ich möchte das üben, mich zu bekennen zu Jesus Christus. Ich kann noch viel lernen und viel wachsen darin. Aber bei jeder Gelegenheit, Jesus Christus zu erwähnen, mich zu bekennen zu ihm. Er ist der Siegesfürst, er ist der König aller Könige. Wir haben, denke ich, auch in unserer Zeit viel Gelegenheit. Wir werden mehr und mehr Gelegenheit bekommen, uns zu Jesus Christus zu bekennen. Johannes war also menschlich gesehen in einer misslichen Lage. Aber genau in dieser Lage, in diesen Umständen war es, wo er derart gesegnet wurde. Er durfte den verherrlichten Herrn Jesus Christus sehen. Und er wurde sogar durch den Geist Gottes in den Himmel versetzt. Wir können uns das ja gar nicht vorstellen, aber ich nehme es einfach so, wie es hier geschrieben steht. Er wurde in den Himmel versetzt. Auch wenn wir eben gleich sehen werden, dass er Christus so ganz anders sah, als so, wie er sich so gut erinnerte, einige Jahrzehnte zurück, als er eben da noch am Tisch unmittelbar am Herzen Jesu lag, an der Brust Jesu. Ich bin so froh auch für die Beschreibung, die nachher kommt in Offenbarung 1. Auch da ist kein Detail einfach belanglos irgendwie. Aber gerade wenn da so herrlich beschrieben wird, sein Kleid, sein Gewand bis zu den Füßen und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Wir finden sehr häufig das Gegürtetsein mit einem Gürtel, aber fast immer der Lenden, die Lenden umgürtet. Und es ist absolut nicht belanglos, dass hier die Brust gegürtet ist mit einem goldenen Gürtel. Wir werden sehen, wie viel das mit der Liebe, mit dem Herzen Jesu zu tun hat. Ich lese Vers 10, Offenbarung 1, Vers 10. Da sagt er, ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune. Ich war im Geist. Dort steht im Griechischen nicht etwa das Wort für sein, einfach dekliniert, ich war, sondern es steht das Wort werden. Also eigentlich, ich wurde im Geist. Das will heißen, ich wurde in den Geist versetzt. In einen Zustand durch den Heiligen Geist. Er wurde durch den Geist Gottes befähigt, Dinge wahrzunehmen, aus der Sicht Gottes, aus der Sicht des Geistes Gottes. Das ist mit dem gemeint, ich war im Geist. Und zwar sah er in diesem Zustand zuerst die Dinge hier auf Erden, auf der Erde von Kapitel 1, 10 eben bis Ende Kapitel 3 und dann sogar die Dinge im Himmel. Zuerst auf der Erde die Zustände der Gemeinden, die zukünftige Entwicklung und der Verlauf der Geschichte der Gemeinden mit den Sendschreiben. Und dann eben ab Kapitel 4 wurde er sogar in den Himmel versetzt und er durfte die himmlische Perspektive sehen der zukünftigen Dinge. Und wir dürfen sie ebenfalls sehen bzw. lesen und wissen darüber, was geschehen soll, was er gesehen hat. Was für ein Vorrecht, das Buch der Offenbarung. Ich möchte noch darüber einige Dinge sagen, über den Ausdruck am Tag des Herrn. Das hat schon Anlass gegeben zu verschiedenen Interpretationen. Es gibt Ausleger, die sagen, ja, da ist das, was wir sonst auch verstehen, unter dem Tag des Herrn gemeint. Mit dem Tag des Herrn wird ja eine Zeitphase, eine Zeitepoche gemeint, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, wo einer der Hauptpunkte in dieser Epoche ist die Tatsache des Zornes Gottes über diese Welt. Das ist der Tag des Herrn, der Tag des Zornes, der Tag der Rache. Wir wissen, dass auch noch andere Teile dazugehören. Ich bin überzeugt, dass auch das tausendjährige Reich zum Tag des Herrn, zum Tag Christi gehört. Aus verschiedenen Gründen, das können wir jetzt nicht anführen. Und ich bin auch überzeugt, dass nicht die Entrückung wirklich zum Tag des Herrn gehört, aber dass die Entrückung unmittelbar den Tag des Herrn einleitet. Das ist meine Sicht über das Thema Tag des Herrn. Und so gibt es einige Ausleger, die sagen, Johannes wurde vom Geist in diese Zeit hineinversetzt, in den Tag des Herrn, in den Tag eben des Zornes Gottes über die Welt. Und dann hat er diese Dinge gesehen. Ich denke, es gibt vieles, was dagegen spricht, dass das so gemeint ist, sondern dass wirklich ein Tag gemeint, er will einen ganz bestimmten Tag beschreiben. Und zwar bin ich sicher, die Christen damals wussten sofort, was er meinte mit diesem Ausdruck, nämlich, dass er den Auferstehungstag, den Tag nach dem Sabbat meinte, den ersten Tag der Woche. Dass er wirklich das, was wir heute Sonntag nennen, meinte, dass er an einem dass das an einem Sonntag geschah. Was auch sehr dafür spricht, ist, dass im Griechischen nicht Tag des Herrn steht, eben Hemera Kyriou, Tag des Herrn, wie das sonst steht für den anderen Tag des Herrn, sondern es steht eigentlich am herrigen Tag. Es ist ein Adjektiv. Kyrios ist zu einem Adjektiv umgeformt. Kyriake Hemera, zu einem herrigen Tag. Damit wurde gemeint, etwas, was der Tag, der dem Herrn gehört. Und das ist eine treffende Beschreibung für den ersten Wochentag, für den Sonntag. Es ist der Tag, der dem Herrn gehört. Natürlich gehört jeder Tag dem Herrn, das wissen wir. Aber der Sonntag ist der erste Tag der Woche. Wir werden gleich sehen, was alles dafür spricht. Gehört in besonderer Weise dem Herrn, weil es erinnert an die Auferstehung. Es war so, dass ja von Anfang an der Gemeinden, das lesen wir schon in der Apostelgeschichte, der Auferstehungstag, also der erste Tag der Woche, eigentlich dem Herrn gehörte. Es wird mehrfach bezeugt, dass das der Tag war, an dem sie sich alle gemeinsam versammelten, an dem sie auch das Brot brachen. Und damit gehörte von Anfang an dieser Tag dem Herrn und der Gemeinde. Und ich denke, das ist heute genau das Gleiche. Wir sehen auch eindrücklich nach der Auferstehung Jesu die Zeugnisse, die wir dann noch haben mit Menschen, mit Begegnungen, dass die immer am ersten Tag der Woche stattfanden, an dem, was wir heute Sonntag nennen. Zum Beispiel Johannes 20. Also im Vers 1 sowieso, da wird die Auferstehung ja beschrieben. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena. Früh, als es noch finster war und so weiter. Und dann im Vers 19, Johannes 20, 19. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war, wird das noch einmal betont, und die Türen verschlossen war, da kam Jesus mitten und die Jünger und erschien ihnen. Und dann auch im Vers 26 wieder, und nach 8 Tagen, also das war wieder am Sonntag darauf, waren seine Jünger wiederum drinnen und die Türen verschlossen, und wiederum tritt Jesus in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Oder dass wir das noch sehen in Apostelgeschichte, die Stelle Apostelgeschichte 20, Vers 7, das ist ganz interessant, da war ja Paulus unterwegs, er war eigentlich etwas im Druck zeitlich, denn er wollte nach Jerusalem gelangen, er ist von Griechenland abgereist und kam hinüber nach Troas. Und da steht wir im Vers 6, wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote, das ist ja die Zeit des Passafestes, von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir uns 7 Tage aufhielten. Am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, ganz eindeutig am Sonntag, nicht an einem Sabbat, nur weil ja dann die Idee aufkam, eigentlich sollte sich doch die Gemeinde am Sabbat, am Samstag versammeln. Und so. Oder die Adventisten sind ja überzeugt, dass man das so machen muss. Der Sabbat ist ein Zeichen für Israel, nicht für die Gemeinde. Und Christus hat den Sabbat erfüllt. Wir haben keinen Auftrag, den Sabbat zu heiligen. Aber die Gemeinde hat sich von Anbeginn an am ersten Tag der Woche versammelt, wie wir das hier auch lesen als Beispiel. Und es gibt noch weitere, wenn ihr zusammenkommt, Geld sammelt und so weiter, am ersten Tag der Woche, schreibt Paulus den Korinthern. Es ist der Tag der Auferstehung. Jetzt ist interessant, dass der erste Tag der Woche schon bei den alttestamentlichen Festen eine wichtige Bedeutung hatte. Der erste Tag der Woche. Warum? Weil ja fast alles an diesen Festen, an den Gepflogenheiten schlussendlich auf Jesus Christus hinwiesen. Und darum hat der erste Tag der Woche schon im Alten Testament eine wichtige Bedeutung. Wenn wir 3. Mose 23 aufschlagen, das sind die wichtigen Feste beschrieben im Jahr für das jüdische Volk. Und zwar ist es so, dass an 3 Festen sollen jeweils am ersten Tag der Woche die Erstlinge der Ernte dargebracht werden. Das wird eingeleitet dort ab Vers 4 und dann auch Vers 9, die Darbringung der Erstlingsgabe. Und wenn man das durchliest, haben wir jetzt die Zeit nicht, aber dann ist so, dass als sie Passa halten sollten, das Passalam essen sollten, zur Erinnerung, wie das war in Ägypten, haben sich daran nachher die Tage der ungesäuerten Brote angeschlossen. Und das steht zum Beispiel Vers 6, und am 15. Tag desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Das sollt ihr 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen. Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Also nach dem Sabbat, nach dem Passafest. Am ersten Tag, das wäre der Sonntag. Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten, da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. Es war eigentlich ein Werktag für die Juden, damals, der erste Wochentag. Und ihr sollt dem Herrn 7 Tage lang ein Feueropfer darbringen. Und dann beschreibt er dort weiter unten, dass eben an diesem Tag man dem Herrn die Erstlingsgarbe, also der Gerstenernte, bringen soll. An einem ersten Wochentag die Erstlinge der Gerstenernte sollen dort dargebracht werden. Es ist der Tag, an dem einmal Jesus Christus auferstehen wird. Und Christus ist der Erstling aus den Toten. Gott forderte immer von seinem Volk die Erstlingsgaben, seien es von den Tieren, sei es von den Früchten des Feldbodens. Er verlangte immer, dass ihm als Dank, als Anerkennung die Erstlingsgabe gebracht wird. Und hier finden wir ja, die Vorausschauung auf das, was einmal sein wird. Am ersten Tag der Woche die Erstlingsgabe, hier bei dem ungesäuerten Brote, bei der Gerstenernte. Und wir wissen, Christus ist der Erstling aus den Toten. 1. Korinther 15 kann man nachlesen, Vers 20 und 23 wird das zweimal gesagt. Er ist der Erstling aus den Toten. Und nach ihm kommen viele weitere. Und er hat sich ein Volk erworben durch seinen Gehorsam. Christus ist die Erfüllung dieses Erstlingsfestes. Und erstaunlich ist, dass wir, die Gläubigen, die Erstlinge der Geschöpfe genannt werden. In Jakobus 1, Vers 18 lesen wir das. Jakobus 1, Vers 18. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Christus ist der Erstling aus den Toten. Christus ist auferstanden am ersten Tag der Woche. Und Israel sollte immer die Erstlingsgaben bringen an einem ersten Wochentag. Was für ein deutlicher Hinweis auf unseren Herrn Jesus Christus und seine Auferstehung. Dann sehen wir das auch beim Wochenfest, beim nächsten großen Fest. Das ist dort ab Vers 15 in 3. Mose 23 dann beschrieben. Wir wissen ja, man musste von diesem ersten Wochentag beim Fest der ungesäuerten Brote musste man 50 Tage abzählen. Und auf was für einen Wochentag kommt man, wenn man vom ersten Tag 50 Wochentage am 50. Tag danach, dann ist wieder Sonntag. Dann ist wieder Sonntag und 7 Wochen und wieder am Sonntag. Das ist dann der 50. Tag. Und an diesem Tag sollten sie die Erstlingsgarbe darbringen, nämlich die Erstlinge der Weizenernte. Das ist das Wochenfest, Shavuot. Und ein bewegendes Detail dazu wollen wir lesen. Im Vers 17, da steht, ihr sollt nämlich aus euren Wohnungen 2 Webebrote bringen. Aus Weizen, das sind so die Erstlingsgabe, von 2 Zehntel Epha Feinmehl zubereitet. Und jetzt steht da, die sollen gesäuert gebacken werden, als Erstlinge für den Herrn. Das ist doch interessant. Wir haben soeben gehört über das Fest der ungesäuerten Brote. Wir wissen auch die symbolische Bedeutung davon. Christus ist das absolut vollkommene Lamm Gottes, das makellose Lamm Gottes. Das verträgt kein bisschen restliches Sauerbrot, Sauerteig. Da musste alles ausgeräumt werden, gereinigt werden. Denn Christus war das vollkommene, das reine Lamm Gottes. Und darum ist hier bei dem Fest der ungesäuerten Brote, natürlich zusammen mit Passa sowieso, so ein starker Hinweis auf den Tod und auf die Auferstehung Jesu Christi. Und jetzt beim Wochenfest, wir haben vorher gelesen, wir sind die Erstlinge der Geschöpfe nach Christus. Und da steht, sie sollen gesäuertes Brot backen. Und wir wissen, es ist das Pfingstfest daraus geworden. Das Shavuot, das Wochenfest, hat sich am Pfingsten erfüllt. Am Pfingstsonntag kam der Geist Gottes. Und am Pfingstsonntag hat die Gemeinde Geburtstag, wurde die Gemeinde geboren. Und bei diesem Fest sollte gesäuertes Brot gegessen werden. Ist das nicht ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Gläubigen dort mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden? Aber wir haben trotzdem noch die alte Sündennatur an uns. Ich finde keine andere Erklärung dafür, warum sie hier gesäuertes Brot essen sollten, als auf Hinweis darauf, es wird einmal der Geist Gottes kommen. Und er wird die Gläubigen erfüllen. Aber sie werden noch nicht vollendet sein dadurch. Wir haben noch die Sündennatur an uns. Weil der Sauerteig ist ja immer ein Bild für das Böse, für die Sünde. Da hat man ja auch versucht, das umzudeuten, Sauerteig dort im Gleichnis mit dem Mehl, die Frau, die das darunter wischt und es geht auf und durchdringt alles, wie herrlich, das Christentum wird einmal die ganze Welt erobern und alles durchdringen und große Erweckung und so weiter. Sauerteig ist doch etwas Gutes. Nein, es gibt keine einzige Stelle in der Bibel, wo man sagen kann, Sauerteig kann auch etwas Gutes bezeugen. Auch hier nicht, auch hier nicht. Auch hier deutet Sauerteig, gesäuertes Brot an, dass unvollkommene Menschen wie du und ich den Geist Gottes erhalten durften. Auch wenn wir noch in unserer Schwachheit und in unserer Sündennatur sind. Einmal wird der Sieg vollkommen sein, aber noch nicht jetzt. Es ist noch nicht so weit. Ich finde das einen wunderbaren Hinweis durch die Schrift. Und dann noch ein drittes Mal sollten sie die Erstlinge darbringen, der Wein- und der Fruchternte. Das ist dann im Laubhüttenfest. Und wann? Auch wieder am ersten Tag der Woche. 23, Vers 40. Ihr sollt aber am ersten Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmenzweige und Zweige von dicht belaubeten Bäumen und Bachweiden, und ihr sollt euch 7 Tage lang freuen vor dem Herrn, eurem Gott. An 3 großen Festen wurden jeweils am ersten Tag der Woche die Erstlinge dargebracht. Das sind doch sehr starke Hinweise, wenn da von diesem dem Herrn gehörenden Tag gesprochen wird, dass da wirklich der erste Wochentag gemeint ist, weil der so eine wichtige Bedeutung hat im Heilsplan Gottes. Ja, ich komme zum Schluss. Wir können uns vorstellen, wie gerne Johannes an diesem Sonntag unter den Gläubigen gewesen wäre, wie gerne er sich versammelt hätte mit den Geschwistern. Aber genau an diesem Tag durfte er seinem Herrn auf diese Weise, die nachher folgt, begegnen. Und dann steht da noch von der gewaltigen Stimme wie eine Posaune. Das ist das Erste, was er wahrnimmt, als er in den Geist versetzt wurde. Als Erstes hört er eine Stimme, eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Und das erinnert uns daran, dass die Posaune einen lauten, deutlichen, klaren, unüberhörbaren Ton von sich gibt. Und in der Bibel oft gebraucht auch als Kommunikationsmittel die Posaune, eben um wichtige Informationen weiterzugeben. Auch wenn wir denken, das Zeichen zum Lagerabbruch, zum sich aufstellen und dann zum Abmarsch im Volk Israel wurde mit Posaunentönen befohlen. Oder auch, wenn wir gelesen haben über die Entrückung, wenn beim Schall der Posaune dieser klare Befehl kommt, unüberhörbar. Und so eine Stimme hörte Johannes. Es wird dann auch gleich wiederholt noch im Vers 15 in Offenbarung 1, 15. Und seine Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. Also einfach die Eindrücklichkeit des akustischen Wahrnehmens, das muss wirklich, das muss unbeschreiblich gewesen sein. Darum braucht er auch diese Bilder von Rauschen, vielem Wasser oder eben von der Posaune. Und wir wollen dann das nächste Mal weiterfahren und sehen, wie, was er sieht, sehen seinen Auftrag, den er bekommt, gleich im Vers 11, und wie sich der Herr ihm vorstellt, seinem geliebten Jünger Johannes. Und so würde ich noch beten und dann möchten wir noch das Lied singen. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir mit Johannes dich auch dürfen kennen. Herr, auch wenn wir nicht haben die Erfahrung gemacht, wie sie Johannes hat dürfen machen, dass er dich so nach erlebt hat, dass er unmittelbar an deinem Herz hat dürfen sein. Und ja, was für ein Vorrecht. Danke für das Zeugnis von diesem Mann, der sich so hat verändern lassen, beeinflussen von deiner Liebe, treue Herr. Und wir danken dir, dass wir wissen, du bist der gleich wie dann, so heute. Und wir dürfen dich sehen und kennen in deinem Wort. Wir dürfen auch mit Johannes eine Beziehung haben zu dir, eine Beziehung, ja, und auch bitten um das Wachstum von dieser Beziehung, dass wir dir näher kommen, Herr. Das wollen wir von Herzen gerne bitten, dass wir dürfen immer wieder Kraft haben, zum drunter bleiben. Du siehst das üble Wesen vom Menschen, was sich immer aufschwingen will, was sich immer aufstellen, emporschwingen oder einem Unangenehmen aus dem Weg gehen, an der Verachtung aus dem Weg gehen und etwas sein, jemand sein. Herr, wir bitten und flehen darum, dass du uns Gnade gibst, dass wir dürfen drunter bleiben und festhalten an dir. Wir danken dir, Herr, dass du unsere Liebe zu dir kannst wachsen lassen. Die Liebe zu den Geschwistern, die zueinander kannst wachsen lassen. Lob und Dank für das Zeugnis von Johannes und dass wir eigentlich schon dürfen in Wahrheit dich sehen, dass wir auch dürfen die Vorbilder sehen, dass wir dürfen Gemeinschaft haben, aber dass wir jetzt schon dürfen Anteil haben an all dem, was wir auch heute Abend aufgezählt haben. Herr, ich bitte dich, dass du jedes stärkst, dass du uns tiefer führst, weiterführst in deinem Wort, dass wir realisieren, dass dein Wort das Allerwichtigste ist, wie laut auch die Welt ruft und dröhnt, Herr. Heute gilt nicht mehr das, was gestern hat gelten, und morgen ist vorbei das, was heute hat gelten. Und dein Wort bleibt in alle Ewigkeit. Herr, wir möchten auch lernen, dich besser zu loben und zu preisen, mit ganzem Herzen dich anzubeten und dich zu erheben. Wir möchten auch wachsen drin, dich zu bezeugen, Herr Jesus, und das Lob, das Opfer darbringen, das deinen Namen bekennt. Hilf du einem jeden von uns, dass wir deine Botschafter sein in dieser Welt, Herr. Wir wollen Botschafter sein für dein Reich und nicht für eine bessere Welt, Herr. Wir danken dir für deine Kraft und Treue, Gnade und das Gelingen, das du schenken willst. Amen.